two, one, let's go. Pa 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 ra pa 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 ra pa 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 ra 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 pa ra. Entschuldigt die Experimental Jazz Einlage. Mein Name ist Anton Knaus, willkommen zu Jedes vierte Jahr. Boah, Mann, Alter, das war ein Jazz-Intro, wie es sich gewaschen hat. Tut mir echt leid. Ich habe noch immer keine Titelmusik, aber irgendwie gefällt mir der Running Gag, deshalb glaube ich, ich lasse den drin. Wir haben hier ein bisschen das Kurzgeschichtenformat, zumindest am Anfang, deshalb springe ich gleich ins Geschehen. Kennt ihr diese Typen, die, wenn die quasi irgendwo neu sind, die können eigentlich noch gar keinen Plan von der Materie haben, machen aber einen so mega auf neunmal klug mit so pseudo-intelligenten Fragen, gehen schon ganz tief in irgendwelche Thematiken rein und was weiß ich, wo die eigentlich noch gar nichts zu suchen haben. Und dann suchen die sich auch immer die heftigsten im Raum aus, die dann voll labern damit. Auf jeden Fall, ich bin so ein Typ manchmal. Und das ist schwer für einen selber dann zu beurteilen. Man bekommt das manchmal nicht immer mit, weil man einfach von der Sache zu sehr aufgeregt ist. Ich habe das so ein bisschen mit Stand-up. Es ist komisch, ich habe neulich erzählt, dass ich das erste Mal Stand-up in der Schulzeit gemacht habe. Das ulkige Stand-up ist so eins von den Sachen, die man vielleicht irgendwann träumt zu machen, aber nie wirklich macht. Ähnlich wie Musiker werden oder Künstler werden oder was auch immer. Alles, was quasi in diesen Bereich reingeht, wo man denkt, wow, das wäre ein Traumberuf. Oder das wäre, ja, ich weiß gar nicht, ob das, ich weiß nicht, Stand-Up-Comedian klingt gar nicht mal wie so ein Beruf, ja. Ist schon komisch. Mein Opa, er hat sehr gerne Geige gespielt. Im Zweiten Weltkrieg, man muss dazu sagen, mein Opa ist Russlanddeutscher und im Zweiten Weltkrieg war er und seine Familie, waren dann quasi die Deutschen, als die Sowjetunion gegen die Nazis gekämpft hat. Und die wurden halt von der Gesellschaft immer so wie Verräter angesehen, egal ob die was irgendwie damit zu tun hatten oder nicht. So wie manche Leute vielleicht heutzutage zum Beispiel Flüchtlinge ansehen. Das quasi immer, wenn irgendwo was passiert, machen die immer dafür verantwortlich. Pauschal. Jetzt ganz gleich, ob das jetzt begründet ist oder nicht. Abgesehen davon, ich meine einfach nur so, dass sich bestimmte Gruppen dann zu einem Rand in der Gesellschaft halt quasi hinbewegt werden. Auf jeden Fall, mein Opa musste dann im Zweiten Weltkrieg mussten die Russlanddeutschen halt immer in die Trutarmee, hieß das, die Fleißarmee. Und die mussten dort quasi die ganze Arbeit machen, wo die höchstwahrscheinlich dann sterben. Die Leute sind da gestorben, wie die Fliegen halt. Ne? Aber mein Opa hat die Zeit überlebt und ihn hat die Geige gerettet. Weil er halt Geige spielen konnte, konnte er sich immer was dazu verdienen und er konnte eher so die Truppen belustigen oder entertainen, als dann immer Gräben graben oder so. Und er war auch noch ein Kind halt, ne, und dann eventuell eine extra Portion zu essen. Ich kenne nicht genau die Zusammenhänge, aber grob läuft das so in die Richtung. Auf jeden Fall hat er die Geige sehr geliebt. Je älter er wurde, er hat immer Geige gespielt und je älter er wurde, desto lauter hat er immer gespielt, weil er immer schlechter gehört hat. Auf jeden Fall, mein Opa wollte Geiger werden, wollte Musiker werden. Aber ich weiß nicht, ob er der Älteste oder einer der Ältesten war. Auf jeden Fall sind auch einige seiner Brüder gestorben. Deshalb bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie das sich verhält. Auf jeden Fall, er war seine Aufgabe war dann der Brotverdienst in der Familie. Und mit 16, glaube ich, 16, 17 hat er dann seine Sachen gepackt und ist aufgebrochen nach St. Petersburg und hat Geodäsie studiert. Geodäsie und Erdbau, glaube ich. Und war dann im Endeffekt Vermessungsingenieur und hat dann seinen normalen ist dann seinem Arbeitsleben gefolgt und die Geige dann lief dann immer nur so als Hobby nebenbei. Aber den Traum vom Musikerdasein oder für Kunst dieses Gefühl für Kunst und für Musik zu haben, das hat ihn halt nie losgelassen und er wollte verdammt sein, wenn er das nicht seinen Kindern beigebracht hätte. Er hat also drei Söhne, darunter einer von denen mein Vater. Aber allen dreien setzt er quasi als Grundvoraussetzung, dass sie eine musikalische Ausbildung haben. Also, dass sie neben der Schule und so auch immer zur Musikschule gehen. Und alle drei hatten ein unterschiedliches Instrument. Ich weiß, mein Vater war der Cellist. Und mein Vater war ein guter Cellist. Dazu muss man sagen, mein Vater ist so ein Mathe-Autist so ein bisschen, ja, so ein Mathe-Mensch und der Ultra-Nerd und er mag halt aber auch super gerne Musik. Er sieht Musik auch ganz anders an. Also er hört sich das anders an. Auf jeden Fall, er hat Cello gespielt, war sogar seinerzeit in irgendeinem Zeitungsartikel als nächstes Talent so ein bisschen propagiert worden. Mega jung, sehr guter Cellospieler, aber er hat das Cello nicht geliebt. Er wollte Gitarrist werden und hat dann irgendwann angefangen, spanische Romanzen und so auf der Gitarre zu spielen. Wie dem auch sei, irgendwann kam auch seine Zeit, dann kam mein Bruder, dann kam ich, Familie, dies, das. Und bis dato, er hatte auch ein paar Auftritte, er war auch irgendwie, er hat ja studiert, er war, mein Vater war dann Wirtschaftsingenieur mit der Vertiefung für, mit einem Spezialgebiet für Erdölförderung oder Gasförderung. Und er ist überall in der Sowjetunion rumgereist und in bestimmten Orten war er sogar in irgendwelchen Kass, wo die quasi so einen Lokalfernseher hatten. Da war er so, sind die sogar irgendwie mit so einer Truppe aufgetreten, mit dem Betriebsorchester oder so, ja. Aber er hat sehr gerne Gitarre gespielt und wollte eigentlich immer Gitarrist werden. Hat den Traum aber dann auch irgendwann begraben. Er hat es eine Zeit lang versucht, aber irgendwann hat er dann dem Traum eine Rose in die Hand gedrückt, auf die Stirn geküsst und dann begraben. Also er spielt noch immer noch gern Musik, aber es ist halt ein Hobby. Und mein Vater hat aber sich seinerseits wieder drum gekümmert, dass wir irgendwie eine künstlerische Ausrichtung bekommen. Also zumindest, dass wir damit in Kontakt kommen. Mein Bruder hatte Klavierunterricht. Und ich war leider nicht so musikalisch. Ja, man braucht ja ein gewisses Maß an Gehör. Aber ich habe definitiv kein Talent für Musik. Und ich höre gerne Musik, aber das ist nicht so einfach für mich, Musik. Das fällt mir nicht so einfach wie manch anderem. Und ich bin auch ein sehr störrischer Schüler. Das ist auch nochmal schwierig. Und mein Vater hat gesagt, okay, dann vielleicht magst du Bilder. Und hat mich so in jedes Museum geschleppt, was es gab. Ja, Kultur war immer ganz wichtig. Theater und Musik und Kunst. Na, ich bin sogar eine Zeit lang zur Kunstschule gegangen. Und durch dieses ganze Mischmasch war mein Traum irgendwann dann, ich möchte Regisseur oder Filmproduzent werden. Ich möchte im Film arbeiten. Aber dann irgendwann, und dann irgendwann kam aber das Leben auch, hat mich das dann eingeholt. Und ich habe mich dann für einen anderen Studiengang entschieden. Ich hatte ein kurzes Praktikum bei einem Mediengestalter gemacht, aber das ist wie auf der Galeere. Und das ist so künstlerisch wie, Alter, wie sich einfach in einem Klo ertränken, ja. Es ist schon ein cooler Job, aber das hatte wenig damit zu tun, wie was ich mir ausgemalt hatte. Und das ist auch durchaus okay, denke ich, ja. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, dann wirst du halt Ingenieur. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich meinen Traum auch zu Grabe getragen. Einen zumindest. Ich hatte aber immer hat mich das gewurmt, was wäre wenn? Und ich habe so meinen Vater oft so von der Seite betrachtet und gedacht, was wäre, wenn er es durchgezogen hätte? Weißt du, die Frage ist, was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Wie bemisst du deinen Erfolg oder ab wann hat man es geschafft? Und ich denke, wenn man auf der einen Seite ein gewisses Level in irgendetwas erreicht hat, hat man es geschafft. Und wenn das objektiv von allen anerkannt ist, sage ich mal, wenn alle das wissen und sehen, okay, ja, der ist so gut, mein Vater zum Beispiel, ja, so auf dem Level Paco de Lucia, okay, oder schlechter oder so viel besser oder wie auch immer, dann muss da, wenn dann das der Allgemeinheit irgendwo, wenn die da zustimmt, dass das auf dem Level ist, dass du auf einem richtig guten Level bist, dann hast du es geschafft. Ja, wenn du wirklich gut bist. Aber das dauert halt, ne? Das dauert halt. Und das ist auch viel Opfer, die damit in Verbindung sind. Und man entscheidet, man hat dann andere Verpflichtungen. Und ich sag mal so, die Dringlichkeitsskala wird dann von 10 auf 100 raufgedreht, wenn man dann eine eigene Familie hat. Wenn man Frau und Kind hat, wenn man nicht nur für sich selber dann verantwortlich ist, wenn man noch für jemand anderen verantwortlich ist. Das heißt so, die Dringlichkeit, die Sachen bekommen, ist eine ganz andere. Und nun habe ich mich entschlossen, gesagt, okay, bist du sicher, dass du deinen Traum sterben lassen willst? Willst du Stand-Up-Comedy auch genauso da neben den Film hinlegen und Gute Nacht sagen? Und ich habe gedacht, nein, Mann, das kannst du nicht bringen. Das ist eine Familienehre-Sache, ja. Da musst du jetzt einmal durchziehen, was geht. Da musst du schauen, wie weit kannst du gehen. Das heißt, das ist eine Sache, wo du dir vornimmst, okay, egal wie es ausgeht, ich werde das wohl mein Leben lang machen. Ja, vor allem Stand-Up, denke ich, ist eine Sache, die kann man sein Leben lang machen, solange das Gehirn irgendwann funktioniert quasi, solange man noch irgendwie das Rennen vor Alzheimer macht, dann läuft das. Und dachte, ja, mach es. Ich habe aber halt auch einen Beruf, den ich sehr super gerne mag. Und mein Beruf, mein bisheriger Werdegang, der prägt natürlich auch meine Herangehensweise, weil das sind halt auch die Lehrmeister, denen man begegnet ist, die Methodiken, die einem in anderen Problemfällen weitergeholfen haben. Warum sollten die einem nicht hier auch weiterhelfen? Man entwickelt über die Jahre einfach eine gewisse Art und Weise zu arbeiten oder sich an Probleme heranzusetzen. Und für mich ist Stand-Up, das Geile an Stand-Up ist halt eben dieser Problemlösungsansatz. Mir wird vorgeworfen, vor allem zu Hause, ich verkopf die Sache zu sehr und das verliert dann ihre Natürlichkeit. Aber ich glaube, das bin ja immer noch ich. Das ist ja mein Kopf, der das verkopft. Ja, das bin ja, ich verstell mich ja nicht. Ich versuche mir nur genau zu überlegen, was ich sage. Damit ich keine Zeit verschwende, damit ich in der Zeit, die ich habe, das Bestmögliche da raushol, damit ich das überhaupt verstehe, was ich mache. Weil Stand-Up ist auch ein Handwerk. Nun, da bin ich also der übernervöse Typ im Backstage-Bereich, der die behindertsten Fragen stellt und gerade erst dabei ist. Aber das ist leider so. Aber Teil dessen, was meine Herangehensweise an die Sache ist, ich nenne das für mich selber, ich habe das jetzt nicht mit Sicherheit nicht erfunden, hundertprozentig hat das jemand schon vor mir gemacht, aber ich komme aus dem Lean-Management und Prozessmanagement und ich mache quasi ein Stand-Up-Kaizen. Und beim Stand-Up-Kaizen geht es halt für mich darum, dass ich aus den Fehlern, die ich gemacht habe, lerne. Natürlich klingt das jetzt ein bisschen komisch, also das verliert so ein bisschen vielleicht so die Romantik, wenn man dann quasi denkt, hey, ich bin auf der Bühne und ich riff dann und das ist mega lustig, aber das mache ich auch, aber das ist halt eine Kombination für mich von allem und wahrscheinlich bin ich auch jetzt schon, greife ich viel zu weit vor und ich sollte irgendwie vielleicht was anderes probieren oder keine Ahnung, aber ich finde halt keinen anderen Lösungsansatz als diesen Ansatz für Stand-Up halt. Und ich mache das halt echt gerne. Es macht halt Spaß. Es macht halt Spaß, wenn man aus negativen Abenden, wo man denkt, lief eigentlich nicht so gut, dann da er noch den krasseren Vorteil rausholt. Das heißt, im Endeffekt verliert man eigentlich nie. Entweder man gewinnt oder man lernt. Man war wie so, wie der Typ hier, der, wie heißt der nochmal? Leck mich am Arsch. Hier, ich fress eure Kugeln. Einfach so Tony Montana mäßig unterwegs. Ich fress eure Kugeln. Bam, 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 Alter. Das ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Vor allem, in meiner Vorstellung versuche ich aus dieser Hobby-Ecke rauszukommen beim Stand-up. Ich möchte, dass ich, wenn alle, die mich kennen, sagen, oh, cooles Hobby und so, und ich hasse das, weil für mich ist das kein Hobby. Für mich ist das kein Hobby, ist für mich so der Todesstoß, den ich dem geben kann. Deshalb kann ich das nicht Hobby nennen. Aber ich kann das auch nicht mein Beruf nennen, oder ich kann nicht sagen, dass ich ein Profi bin, weil ich halt einen anderen Beruf habe, den ich auch super gerne mache. Ne? Und mein Ansatz ist hier, das eigentlich so gut wie möglich zu verbinden. Mein Ziel ist, dass ich quasi als Teil meiner Unternehmung versuche halt Stand-up mit einzubeziehen in Marketing. Ja, aber in dem Fall wäre es dann eher so Marketing Research, weil was ich zum Beispiel geil finde, die Kombination von Stand-up und Social Media und YouTube und Instagram zum Beispiel. Ich fuchse mich da gerade erst rein, ich bin da komplett unbewandert, aber einfach so brainstorm, was ich glaube, was man damit machen kann oder was für mich da interessant scheint. Wenn ich überlege, dass ich quasi in meinem Stand-up mich selber ausdrücken möchte, verliere ich immer eine gewisse Zeit an Vorstellung. Wer bin ich überhaupt? Und ich glaube, es ist am lustigsten oder am interessantesten, wenn man offen schon bei einer Vorstellung ist, quasi die andere Person kennt und ganz anders interagiert, sich viel einfacher darauf einlässt, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, Podcasts und Instagram, die vermitteln halt diesen Blick oder diese Sichtweise des Künstlers, dass man dann ein größeres Verständnis dafür hat, was auf der Bühne passiert. So dass man quasi sich dieses Vorgeplänkel sparen kann und eigentlich direkt zum Saft kommt. Wobei ich muss sagen, ich bin noch so wenig dabei, ich habe gar keinen Saft. Also schon Saft ist da, aber das ist alles unverpackt, ungemacht. Tonnen an ungemachtem Material. Und ja, das ist die Idee im Grunde. Zum Beispiel jetzt sehe ich das eher so an, dass das Material ja zweitrangig ist, was ich mache. Sondern ich merke einfach so, meine größte Schwäche, ich muss erstmal ein Rückgrat auf der Bühne bekommen. Und darum geht es mir erstmal. Jetzt quasi in dem ersten Jahr, also 2019, 2020, dass man 2020 dann zumindest drauf hat, locker und easy auf der Bühne zu agieren. Dass man quasi sein wahres Ich anzapfen kann und dann zeigen kann überhaupt, wer man ist. Und dass man einfach, dass man so locker drauf ist, dass man eigentlich gleich eine gute Zeit hat mit den Leuten, die bei der Veranstaltung sind. Dass man schon einfach gleich loslegen kann. Dass man ne, so eine, nicht Routine, Routine meine ich nicht, aber so eine lockere Art. Also oder einfach man selber sein kann auf der Bühne. Ne? Kein Charakter, nicht mal ein bisschen, nicht mal diese Maskencharakter, den man aufzieht, wenn man irgendwo auf der Arbeit ist, dieses Standard-Ich. Sondern nein, dass man wirklich man selber ist. Das Ulkige ist, wir waren vor kurzem in der Sauna mit zwei Kollegen im Holthüttenbad in Hamburg. Und die Sauna, das ist ein Bad aus 1915, 1916, also um die Jahrhundertwende herum. Und alles auch in diesem Stil. Und die Saunalandschaft, die dort aufgebaut haben, die hat eine Sauna, die ist so im 20er-Jahres-Stil. Und die haben im Hintergrund Filmposter, so aus den 20er, 30er, 40er und 60er-Jahre, glaube ich. Auf jeden Fall, ein Filmposter war Dr. Mabuse. Ich saß da direkt gegenüber und schaue so quasi auf das Filmposter von Dr. Mabuse. Und das ist ein Film von Fritz Lang. Und ich habe den Film nicht gesehen, ich wusste auch nicht, worum es ging, aber ich starr halt schon den dritten Gang auf das Poster und ich frage mich, Alter, wer ist das? Dr. Mabuse, was ist das für ein Name überhaupt? Dr. Mabuse. Auf jeden Fall gehe ich dann nach Hause und schaue mir einen Dr. Mabuse-Film an, den ersten und denkt, heftig, Alter, da hast du zum Beispiel Schussszenen oder wo die Waffen tragen, die ersten Filme sind Stummfilme übrigens, dann die nächsten Filme, die mit Ton sind, glaube ich, noch sogar ein bisschen besser. Auf jeden Fall, du siehst sie so die Waffen händeln oder wie da bestimmte Sachen gestürmt werden und so. Das ist heftig, wenn man sich überlegt, die Leute, die dort auftreten, die waren alle auch wahrscheinlich im Ersten Weltkrieg am Start, so, ne? Das sind schon heftige, heftige Menschen gewesen. Und natürlich halt auch der Regisseur, ne? Fritz Lang. Und ich bin dann auf seine Wikipedia-Seite gegangen. Selbstverständlich ist er tot, aber ne, es gibt ja ein bisschen was man über ihn gucken kann. Und hab mir so ein Interview von ihm noch kurz angeguckt. Auf jeden Fall hat er was ganz Lustiges gesagt. Er ist ja einer der Filmpioniere in dem Sinne. Und er erzählt, wie geil das war, mit Film anzufangen, als noch keiner wusste, was Film ist. Also ich, das ist jetzt einfach sinngemäß weitergegeben, ne? Und er sagte, dass er die Regisseure der heutigen Zeit, und ich glaube, das Interview hat er in den 60ern gegeben, dass er die bedauert ein bisschen, dass die schon in so feste und enge Korsette gebunden sind. Und als er das gesagt hat, habe ich gedacht, cool, eigentlich sind wir ja auch gerade am Anfang in einer Zeit, wo es Handys und Instagram und YouTube und Stand-up selber ist auch noch mega jung. Gibt es ja vielleicht keine 15 Jahre? Nee, wahrscheinlich länger. Das ging in den 80ern so mit Stand-up los. Davor, ich weiß gar nicht, was. Also Entertainer gab es ja schon früher. Aber ich glaube, ich habe neulich mit jemandem geschnackt und der meinte so zu mir, es gibt so ein paar ungeschriebene Regeln im Stand-up. Und eine der ungeschriebenen Regeln ist, man macht keine Stimmen nach. Ne? Also keine Imitation. Weißt du, das Dumme ist an ungeschriebenen Regeln, du kannst die halt nirgendwo nachlesen, Mann. Naja, ja, wie dem auch sei. Und ich dachte, geil. Und ich habe mir gedacht, wenn ich quasi mit den, noch, sage ich mal, in den ersten 20, 30 Jahren von Social Media und Stand-Up bin, dann kann ich doch im Grunde probieren, was ich will. Dann kann ich doch, ich habe kein Korsett. Und selbst wenn ich eins hätte, gibt es ja nichts, was das hindert. Mit Sicherheit finde ich vielleicht, nichts Neues, aber vielleicht ja doch, ne, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist jetzt die Devise erstmal rumprobieren. Es gibt so ein grobes Konzept für jedes vierte Jahr, was Projekte angeht, aber jetzt für das Projekt Stand-Up, für die nächsten vier Jahre wird auf jeden Fall rumprobiert. Aber das klassische Stand-Up ist auf jeden Fall dann, würde ich mal sagen, die Kernkompetenz. Das andere soll dann halt eher so der Unterstützung dienen. Und als eine der Sachen, die ich mir vorgenommen habe, halt ist das Stand-Up-Kaizen zu machen. Und ich schaue mir quasi immer dann retrospektiv die Auftritte an, die ich gehabt habe. Ich nehme die alle auf und ich gucke mir natürlich die guten an, aber ich gucke mir auch die schlechten an und gucke, was kann man verändern. Wo lagen Fehler? Weil ich hatte ein paar gute und die guten, die hypen einen immer danach, aber man wird nachlässig. Nach einem guten kommt meistens ein schlechter. Ich will nicht einen Schritt vor und zwei zurück machen. Deshalb will ich mir halt die schlechten immer angucken und gucken, wo da die Fehler lagen und die dann vermeiden. Genau. Und mein erster Auftritt, ich gehe mal die Auftritte durch. Also für Januar. War 9.1. im Café Neo. Okay, überspringen wir, der war ganz okay. Ich habe da auch ein paar kleine Macken, aber ich will eure Zeit nicht verschwenden mit dem lustigen Kram, sondern wir gehen gleich zu dem traurigen Kram. Hannover, 17.1. in der Marlene-Bar und Bühne war auch okay. Ja, East Hotel am 20.1. Bam, das war ein Kick in die Eier auf jeden Fall. Ew. Oh man. Ja, das war ein krasser Abend. Ich bin dahin. Also ich fange erstmal mit dem Ergebnis an. Ich bin auf die Bühne, ich habe mein Stand-Up-Set gemacht und das war totenstill. Da kam gar keine Reaktion, das hat gar nicht connected. Und während ich das gemacht habe, habe ich gedacht, wie schlecht ist das denn? Als ich mir den angeguckt habe, war der handwerklich gar nicht so scheiße, war okay. Aber ich habe mir überlegt, okay, was ist da alles passiert und wo liegen die Ursachen? So, und dann halt natürlich, was für Lehren ziehe ich da draus? Oh Mann. Gut, lass ich mal den Abend Revue passieren. Den Tag über waren wir in Hannover und dann musste ich zurück, sind wir zurückgefahren mit Kind und Kegel und ich war ein bisschen spät dran. Pampers hier, dies, das und dann war ich ein bisschen später dran und dann bin ich relativ in Eile losgefahren. Ich wurde dummerweise, glaube ich, in der 30er-Zone irgendwo in Altona mit 50 geblitzt. Haben die aber auch abgewichst gemacht, egal. Das war natürlich erstmal ein Stimmungskiller. Und ich war nicht der Opener, aber direkt nach dem Opener-Act dran. Das habe ich dann erfahren, als ich da war und der Opener-Act bereits auf der Bühne war. Ich hatte mir mein Set aber vorher zurechtgelegt. Ich wusste im Grunde, was ich sagen möchte. Dass ich hatte auch, weil ich wusste, dass es knapp mit Zeit, hatte ich auch nur gutes und erprobtes Material mitgenommen. Und dann sollte ich dran sein. Da war ein anderer Kollege, war da, den ich gerne beeindrucken wollte, als ich gesehen habe, dass er da ist. Genau, und dann war ich, musste ich aber auch gleich schon los. Kamera aufgestellt und gib ihm. Ich bin, als ich auf die Bühne gegangen bin, habe ich so den ersten Gag gemacht. Oh ja, dazu muss ich sagen, davor hat man mir gesagt, du kannst, als ich gefragt habe, wie viel Zeit habe ich, und normal, ich dachte, das wäre ein Open Mic, so 7, 8 Minuten im Schnitt, dann dachte ich, okay, 7, 8 Minuten und ich hatte für 7, 8 Minuten Material. Und dann sagt er mir aber, du kannst so lange oben bleiben, wie du lustig bist. Das heißt, solange du Gags bringst, die funktionieren, kannst du fortfahren, ja? Das hat mich, ich hatte zig anderes Material, was ich ausprobieren wollte, weil im Grunde wollte ich peaken, es klingt mega komisch. Aber ich sehe das ein bisschen unter dem Sportaspekt. Ich hatte einen Auftritt in Zukunft, also am 24. im Logo, der übrigens gut, super geil lief. Also ich habe immer noch mehrere Fehler gemacht, aber ich war eigentlich ganz zufrieden. Auf jeden Fall hatte ich Material, was ich da noch pro ausprobieren wollte, bevor ich da hingehe. Und ich habe dann 2 Schritte, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, mein Set nochmal kurz umgestellt. Das war auf jeden Fall ein dicker Fehler. Und ich habe aber einen sicheren Gag am Anfang gebracht, der keine Reaktion hatte. Da habe ich einen zweiten sicheren Gag gebracht, der auch keine Reaktion hatte. Und dann Panikmode und Autopilot. Dann ging es ab. Dann habe ich stumpf meinen Bit durchgezogen, aber es war mehr wie aufgesagt. Das habe ich vom Gefühl her auf der Videoaufnahme. War nicht leblos, aber es war ein bisschen wie aufgesagt. Nicht natürlich, weil normalerweise mache ich mir eigentlich immer nur Überschriften. Und jeder Auftritt ist immer anders. Und weil ich ändere auch immer irgendwas. Also ich versuche immer dran was zu machen. Das heißt, kein Auftritt ist wie der andere. Aber der hier lief irgendwie wie so auf Autopilot, wie irgendwie eine Hardcopy, die noch im Kopf gespeichert war. Dann lief das Ding runter. Dann war ich durch, God bless und weg. Dann war ich natürlich, ich habe natürlich gleich gemerkt, ne, schon noch währenddessen, dass das natürlich ziemlich scheiße war. Da war die Stimmung natürlich ein bisschen bei mir down. Ich hatte den einzigen Parkplatz, den ich gefunden habe, war im Hotelparkplatz. Und ich bin dann kurz raus, stand dann noch mit den anderen kurz vor der Tür, hab geraucht, weißt du, und schnackst mit jemandem und dann fängst du dich immer noch an, so bescheuert zu rechtfertigen. Ja, weil, oh ja, und, mega dumm. Und das stieß mir auf, während ich das gemacht habe. Dachte ich, oh fuck, du Trottel. Auf jeden Fall musste ich dann nach Hause. Bin dann zum Parkautomaten. Wollte mein Ticket einlösen, hätte 2 bezahlen müssen, hatte nur einen 5-Euro-Schein, Karte hat er nicht angenommen, gibt dem 5 Euro und er gibt mir nur 1 Euro raus, die Drecksau. Und da war der Tag für mich gelaufen. Das war eine fiese Nummer. Der 20.01. war für mich, war eine fiese Nummer. Deshalb umso wichtiger, dass ich da jetzt das meiste raushol. Auf jeden Fall, was passe ich an? Was passiert mir definitiv kein zweites Mal? Ich komme jetzt zu jedem Auftritt, so früh ich kann, halbe Stunde oder Stunde vorher, dass ich Zeit habe, in die Zone zu gehen, dass ich mich entspannen kann, dass ich locker bin, dass ich erstmal runterkommen kann vernünftig. Ich versuche in der bestmöglichen Stimmung zu sein, die ich sein kann. Ich lasse nichts Negatives an mich ran, ich versuche es zumindest. Und ich versuche einfach das Bit in der Stimmung wiederzugeben, in der ich gerade bin und ich selbst dann in einer guten Stimmung dann zu sein. Ne? Das ist auf jeden Fall wichtig. wenn es scheiße läuft und man anfängt, in Autopilot zu verfallen, das ist als Problem, sehe ich dann. Aber ich bin noch nicht sicher, was ich für eine Lösung, das werde ich eventuell beim nächsten Mal ausprobieren. Also sollte das nächste Mal alles komplett scheiße laufen, dann werde ich versuchen, irgendwie einen Eisbrecher reinzuhauen. Dann falle ich komplett aus dem Raster raus und sage irgend sowas wie, keine Ahnung, Vanillepudding. Einfach scheiß auf Vanillepudding oder so. Einfach mal raus und dann wiederhole ich das so lange, bis mir was einfällt. Aber auf jeden Fall, was ich nicht machen will, ich will nicht diesen Autopiloten einschalten. Vielleicht ist Autopilot ja auch genau das Richtige. Aber mal gucken, mal schauen, wo das hinführen kann. Ja, einfach mal als Test bei einem Open Mic, Mann, wenn es richtig scheiße ist. Und dann mal gucken, dass man irgendwie mal an der Recovery arbeitet. Weil bis jetzt hatte ich das noch nie. Wenn ich einmal verkackt habe, dann bin ich gleich, habe ich das Verkacken durchgezogen. Und vielleicht gibt es ja irgendwie einen Weg, irgendwie mal an der Recovery zu arbeiten. Das wäre mal vielleicht gut. Genau, das wären so die Lehren, die ich daraus gezogen habe. Ich glaube, für mich sind das gute Tipps. Also klar ist das logisch, dass wenn man uns, aber na, wenn man da nicht direkt drauf achtet, dann kommt man vielleicht mal mit ein bisschen wenig Zeit oder was auch immer. Ich habe aber auch Leute gesehen, ey, ohne Witz. Ich habe Sammy Samatou live gesehen. Der ist auf so ein kurzes Ding im Bahnhof Pauli vom Quatsch Comedy Club ist er rübergelaufen und da hingegangen. Der ist rein, bam, 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 zerstört, tschüss und raus. Ja, und er war gut. Er war gut. Da merkst du, Alter, das sind Level bei dem Shit, Alter. Das ist heftig, wie der Typ das gemacht hat. Handwerklich. Geil, Mann. War lehrreich, sich das anzugucken, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Richtig, richtig krasser Typ, ey. Ja, nicht, dass es ihm nicht scheißegal sein könnte, was ich denke, aber Mann, geiler Typ, auf jeden Fall, geile Comedy, ja, das ist schon auf jeden Fall cool. Genau, wo war noch scheiße? Ah, dazu muss ich sagen, die Vorstellung an sich war aber gut, also der Abend war gut, ich war nur schlecht, genau, der Abend war eigentlich ganz cool, ey. Der Typ, der das veranstaltet, Bo, Lüderararas, der Typ ist heftig, Mann. Wir waren im Bahnhof Pauli, du siehst seine Fresse auf dem Spiegel in so einem Aufkleber. Du gehst da raus, siehst ihn am Gelände. Du denkst, Alter, ich bin weg. Du gehst auf die Straße, siehst ihn an den Straßenschildern. Der hat genau den Weg markiert, Alter. Jedes Mal, wenn du lang gehst, siehst du seine Fresse immer in so einem Aufkleber. Direkt in deine Augen gucken. In deine Seele, Mann. Ah, fieser Typ. Aber geiler Typ. Auf jeden Fall, er macht das richtig cool. Schleim. Ja, Mann. Er macht das auf jeden Fall richtig cool. Der Abend war gut, aber ich musste abhauen, Alter, weil ich war zu scheiße, Mann, als dass ich hätte da bleiben können. Genau. Okay. Ah, oh ja, hier, genau. Noch ein Auftritt, wo ich mit mir unzufrieden war. Er war okay, stellenweise okay. Das war am 23.01. in Lübeck war das. Ah, Mann. Ja, ich bin auch zu viel rumgesprungen mit dem Material, bevor es losging. Also, ich bin aufgetreten, ich hatte ein paar Lacher, aber vorne im Publikum saß einer, der hat stumpf gepennt. Das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber im Grunde war es okay. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem Auftritt, weil ich habe dort komplett neues Material ausprobiert gehabt, wo ich nicht sicher war, wie das funktioniert, wie man das überhaupt performen soll. Und ich habe einfach gemacht. Und das lief einigermaßen. Aber dafür, dass es schlecht war, lief es trotzdem besser als gedacht. Und das war schon ziemlich cool. Von daher ist das eigentlich kein schlechter Abend für mich gewesen. Ich war eigentlich ziemlich happy. Die Location mega geil. In jedem Sinne. Die waren super geile Gastgeber. Und das war auch eine super gemütliche und coole Atmosphäre. Also da eigentlich nur durchweg positiv, deshalb fällt der ein bisschen raus. Aber das war so ein Ding, habe ich für mich gelernt. Und vom Zusammensetzen der Bits im Set, dass man einfach irgendwie sich um einen gewissen Flow bemüht. Dass man nicht versucht, also ich hatte neues Material, ich bin raus. Und ich habe die Überleitung dem Material angepasst. Ich glaube, das ist nicht so unüblich. Aber wenn man zum Beispiel eine Sache nimmt und die weiter ausarbeitet und das ganze Ding einfach wie aus einem Guss kommt, mehr oder minder, so mit kleinen Macken, dann ist das doch wesentlich geiler. Und die einzelnen Gags, die an sich vielleicht weniger lustig wären als bei einzelnen Bits, wo die Bits aber nicht zusammenpassen, kommen da viel besser zur Geltung und werden dann wesentlich geiler. So von meinem Gefühl. Genau, auf meine Haltung muss ich da achten, weil ich gucke zu viel runter. Und Tempo, das war noch so ein Ding. Ich muss auf mein Tempo bei manchen Sachen achten. Das Ding ist, ich kann mir nicht so Sachen sagen, also was bei mir kein, wo ich wenig verbessern kann, ist halt der Text. Weil den Text, ich schreibe jedes Bit, schreibe ich, wenn mir das einfällt, einmal runter, guck mir das einmal an, schneid dort den Speck weg, wo das zu viel ist. Im Grunde erzähl das einmal, lese das einmal ab, aber dann habe ich eigentlich nur noch eine Überschrift und ich versetze mich in die Situation rein und bin dann da drin. Das heißt, ich habe nicht so ein Problem, dass ich mich an Text nicht erinnere. Wenn ich was vergesse, dann fallen komplett ganze Bits weg, ja, aber ist nicht so, dass ich mich dann großartig verhaspel. Vor allem, wenn ich das 2, 3, 4 Mal gemacht habe, dann erzähle ich die Geschichte eigentlich immer ganz, ganz flüssig. Ne, genau. So viel dazu. Das ist so viel zu meinem monatlichen Stand-up Kaizen. Ja, man, the struggle is real. Keep up the grind. Ne? Ja, genau. Krasses Dankeschön an Rise Against the Spülmaschinen für ihren Wagemut, mich auf die Bühne zu lassen. Am 24.01. bin ich aufgetreten im Logo in Hamburg, in einem der geilsten Etablissements, wo ich war. Eigentlich ist das ein Rockschuppen, aber der hat wohl ganz viel Tradition. Ich habe da so Bilder von Karl Dall gesehen. Ich habe Otto Walkes ist früher aufgetreten, Harpe Kerkeling ist da aufgetreten. Ich habe sogar gehört, dass von einem Kollegen hinter der Bühne, dass Otto Walkes dort Harpe Kerkeling gepusht hat. So wie mich quasi Reise ganze Spülmaschinen dort gepusht hat. Das Publikum war mega geil. Das war ein super cooler Abend. Die Mischung war echt genial mit Reise ganze Spülmaschinen. War eine Ehre, dort Opener zu sein. War eine Ehre, überhaupt in dem Laden zu sein. Das war schon genial. Das war schon richtig cool. Ich glaube, 250 Leute, würde ich jetzt sagen. Ich habe 210 Karten im Vorverkauf und dann der Rest in einer Abendkasse. Ich kann mich auch irren, aber so um den Dreh war das mit der Besucherzahl. Boah, ja, das war ein echt cooler Abend. Ich hatte das Set, was ich dort gemacht habe. Im Grunde habe ich die ganzen letzten Wochen auf diesen Auftritt hingearbeitet. Ich hatte halt eine grobe Vorstellung davon, wie ich das machen wollte. Und ich hatte bestimmte Bits aufgeschrieben, die ich aber jeweils ausprobieren wollte. Ich habe ohne Ende Kram weggeschmissen, ohne Ende Kram blieb aber auch drin. Also die coolen Sachen, viele Sachen sind auch relativ spät dann dazu gekommen. Und dann habe ich den so Stück für Stück geknetet. Und aber immer nur so stückeweise, immer nur so in kurzen Bits. Immer so 3 Minuten hier, 4 Minuten da. Und ich sag mal, bin dort aufgetreten 17,5 Minuten. 15 Minuten war nur das Set und davor ein bisschen so, ein bisschen Smalltalk. Hallo, wie geht's und so, ne? Hallo, wie geht's? Ne? Und die 15 Minuten waren aber sauber. Und ich bin mega happy, weil ich habe jetzt quasi eine richtig gute Basis, die ich halt weiter modellieren kann, ne? Wo ich dann halt weiter daran arbeiten kann, wo ich das weiter drumherum strukturieren kann. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ja, weil auch viele Sachen weggefallen sind. Also für die 15 Minuten habe ich ungefähr 30 Minuten Material produziert, was ich ausprobiert habe. Ne? Also die Hälfte. Dann man soll eigentlich für eine gute Zeit, also für gute 15 Minuten, was so, keine Ahnung, vielleicht wieder eine ungeschriebene Stand-Up-Regel, steht ja nirgends, kannst ja nicht nachlesen. Aber so eine ungeschriebene Stand-Up-Regel ist irgendwie, dass man 15-20% eigentlich nur behält für dann eine gute die Zeit, die man hat. Wenn man zum Beispiel 10 Minuten hat, hat man vorher aber schon irgendwie dann 80, 90 Minuten gemacht. No. Und das soll übrigens auch für ein Special gelten. Das ist ja das Ziel nach 4 Jahren, dass wenn man quasi eine Stunde geilen Material haben will, dass man da schon 9 Stunden, aber vorher 9, also zwischen 8 und 10 Stunden vorher gemacht hat. Oder ein Material schon hat, ein gutes Material hat, wo man dann den Kram dann wirklich nur noch die Creme de la Creme. Aber hey, weißt du, im Endeffekt, was soll das, ja? Hier, wir folgen Fritz Lang und experimentieren einfach rum. Wir schmeißen an die Wand und gucken, was kleben bleibt. ja, go with the flow. Es ist zwar mir mega wichtig, dass alles klappt, aber ich, weil ich eh vorhabe, das zu machen, bis ich sterbe, da sehe ich das so kontinuierlich. Ne? Das ist alles okay. Das ist alles okay. Das wird auf jeden Fall cool. Krasse Sache. Krasse Sache. Ich musste neulich darüber nachdenken, wie geil das ist, wenn man früh weiß, was man machen will. Ich habe einen Neffen. Ich folge ihm bei Instagram. Krass, Alter. Weil er ist erst, ich glaube, 13 Jahre alt. Und er nennt sich dort always.sleepy. Ja. Im Grunde, was er dort vorstellt, sind eigentlich nur Klamotten. Das ist so seine große Leidenschaft, sind halt Klamotten und Kleider, und er fährt da drauf ab. Und normalerweise würde ich sagen, das ist alles ein bisschen Quatsch mit Soße. Was willst du? Was will ein 13-, 12-Jähriger mit Schuhen für 200, 300 Euro so, ne? Wieso findet er das so geil? Aber als ich ihn mal live gesehen habe, bei einem Familientreffen, als wir uns vor kurzem gesehen haben in der Stadt und ich ihn gefragt habe, was willst du eigentlich werden? Hast du irgendwie so eine Vorstellung von dem, was du werden willst? Hat er mir ohne zu zögern gesagt, Modedesigner. Er möchte Modedesigner werden. Sofort, ohne zu überlegen. So klar, wie ich das von erwachsenen Leuten nicht höre, dass die, wenn du die fragst, was die machen wollen. Sofort, ich möchte Modedesigner werden. Das hat er so rausgehauen. Und in dem Zusammenhang finde ich das schon wieder gerechtfertigt. So krass abzugehen auf Klamotten. Ja, sei jetzt mal dahingestellt, was man wem was für eine Wertigkeit gibt. Im Grunde finde ich es scheißegal, was du machst, aber wenn du schon so eine Passion dafür hast und der Typ ist da leidenschaftlich hinterher, das ist unglaublich. Ich habe ihn sogar gefragt, wie findest du, wie bin ich angezogen? Er hat mich erstmal komplett niedergemacht. Da wusste ich, er ist gut. Ja, nimmt kein Blatt vom Mund, hat mich komplett, wie soll ich sagen, ausgezogen, ja, verbal. Fiese Nummer, aber eigentlich geil. Das war schon eine krasse Sache. Und er kann jetzt quasi daran grinden, an seiner Leidenschaft arbeiten. Ne? Das ist halt, ich bereue eigentlich nicht viel im Leben, aber ich bereue, dass ich nicht früher angefangen habe mit Stand-Up oder beziehungsweise, dass ich das nicht früher durchgezogen habe. Das ist immer erst eine Motivation, dass irgendwie erstmal was passieren muss, bis irgendwie eine gewisse Dringlichkeit, eine seelische Dringlichkeit entsteht, das dann zu machen. Das ist crazy Nummer, aber ich habe auch so eine Friss- oder Stirb-Mentalität manchmal. Aber das ist auch einfach die Wertigkeit, die man seinem eigenen Leben gibt, ob man für was man sich entscheidet und was man machen will und was man nicht machen will. Ich saß einmal im Zug, da war ich, keine Ahnung, 16, 17 Jahre alt, ich saß im Zug, irgendwo, ich glaube entweder nach oder aus Norddeich, und da war kein Platz mehr im Zug. In den normalen Abteilen, und zwar nur noch Platz im Fahrradabteil, wo die Fahrräder und Kinderwagen sonst immer stehen. Und ich sitze dort auf so einem ausklappbaren Stuhl, und weil ich nichts zu tun habe, spiele ich halt Schach auf dem Laptop. Schräg gegenüber von mir sitzt so ein Mädel in einem Rollstuhl, und die ist da mit ihrem Betreuer zumindest, ich dachte, das wäre ihr Betreuer. Und irgendwann rollt die dann zu mir rüber während der Fahrt und fragt, was ich mache, und ich sage, ich spiele Schach, und dann fragt sie mich, ob ich ihr nicht zeigen kann, wie das geht, und ich sage, klar kann ich dir zeigen, wie das geht, und ich zeige ihr also, wie Schach funktioniert. Und wir kommen uns ein bisschen näher, wir labern, blablabla, und dabei erfahre ich, der Typ ist gar nicht ihr Betreuer, der Typ ist ihr Freund, / Betreuer, und wir reden so weiter, und irgendwann sage ich, hey, The Elephant in the Room, frage ich sie, was mit ihr los ist. Dazu muss man sagen, sie war so ein bisschen, sie saß im Rollstuhl, hatte so eine leicht schräg haltende Haltung, als ob irgendwas mit ihrem Rücken nicht in Ordnung wäre, war ein bisschen so aufgedunsen und hatte ziemlich viele Pickel. Und ich frage so, was ist los? Und sie meinte, weil sie muss halt ziemlich viele Medikamente nehmen, und das äußert sich so in dieser Aufgedunsenheit und den Pickeln halt, ne? Und sie hat so Probleme mit dem Rücken und alles, weil die als Kind nicht vernünftig laufen konnte. Und sie erzählt mir dann die Geschichte, ihre Krankheitsgeschichte, wie das entstanden ist. Sie sagt, sie war eine Frühgeburt. Sie ist 1985 geboren, und sie ist in der Sowjetunion irgendwo in Sibirien geboren, und sie war eine Frühgeburt, 6 Monate Kind. Und sie wog bei ihrer Geburt irgendwas über 1000 Gramm, hat dann, konnte aber, weil sich ihre Lungen irgendwie nicht vernünftig geöffnet haben und sie auch nicht vernünftig, sie konnte auch nicht essen, nur über Tropf erstmal, hat sie erstmal abgenommen. Und sie wog dann nur noch 900 Gramm und weil sie auch nicht vernünftig atmen konnte, wurde das Gehirn nicht optimal versorgt. Sie hatte auch keinen Inkubator zu der Zeit in dem Krankenhaus dort. Und ihr Gehirn hat sich nicht vernünftig entwickelt aufgrund des Sauerstoffmangels. Und das hat sich dann aber auch so dann physisch niedergeschlagen, so bei ihr halt. Ne? Und das hat dann zu dem geführt, zu dem, was sie ist. Das Krasse ist, ich höre mir das an, ich höre mir die Geschichte die ganze Zeit an. Und das ist haargenau, 1:1, die gleiche Geschichte, die ich von Kindesbein von meiner Mutter höre, wie ich auf die Welt gekommen bin. Ich bin auch 85 geboren, in Ufa am Uralgebirge in Russland. Ich war auch eine Frühgeburt. Und ich höre die ganzen Geschichten, wie meine Mutter um mein Leben gekämpft hat. Die haben mich erst weggelegt, die haben mich nicht gleich meiner Mutter gegeben, die haben mich erst weggelegt. Und die sind eigentlich davon ausgegangen, dass ich wahrscheinlich auch behindert bin und dass ich dann einfach sterbe. Und ihr haben die erst gesagt, ich bin tot, aber irgendwie bin ich nicht gestorben, irgendwie habe ich überlebt. Und ich höre diese Geschichte von Kindesbein an, wie das alles passiert ist, wie sie um mich gekämpft hat, was sie für Sorgen gehabt hat, dass ich, wie mein Leben wird oder und so weiter und so fort. Und ich höre das und wenn man das oft hört von Kindesbein an, dann verliert das an Bedeutung. Man hört das einfach, aber man denkt, guck mal, ich habe doch mein Leben ganz normal gelebt, weißt du, so schlimm kann das alles nicht gewesen sein, ja. Und dann sitzt neben mir quasi die andere Gabelung, in die hätte mein Leben gehen können. Und in dem Augenblick schlägt einfach so eine krasse Dankbarkeit für mein Leben in mich ein. Womit ich nicht sagen will, ihr Leben ist schlecht. Ja? Aber sie hat das ohne Zweifel ein bisschen härter gehabt als ich. Ja? Sie hatte da noch ein paar andere Barrieren. Ihr Charakter, von ihrem Charakter wurde da definitiv mehr verlangt als von meinem. Und ich habe ihr natürlich nicht gesagt, dass, dass bei mir alles genauso gleich war. Aber seitdem habe ich immer das Gefühl, dass ich das meinem Leben schuldig bin. Dass ich da das Beste raushol. Dass ich das nicht verschwende. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dass du einfach versuchst, das Beste zu machen. Dass du so wenig Zeit wie möglich für negativen Bullshit irgendwie aufbrauchst. Und das, weißt du, negativer Bullshit, das entspricht ziemlich sehr bestimmten Charakterzügen von mir. Ich steigere mich manchmal in Sachen sehr, sehr stark rein und so. Und ich versuche das so sehr ich kann, einfach von mir fernzuhalten, um einfach die Zeit, die ich habe, so gut ich kann zu nutzen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich so extrem abgehe, wenn ich in einer Sache drin bin, die mich interessiert, dass ich alles gleich darüber wissen will. Weil ich immer das Gefühl habe, ich habe keine Zeit. Obwohl ich das eigentlich vorhabe, so lange wie möglich zu machen, aber ich kann es einfach nicht abwarten, die nächste Seite zu sehen. Ich möchte einfach immer wissen, wie es weitergeht. Und das ist so ein bisschen meine Marotte, ne? Dass ich immer so unterwegs bin. Dass ich immer Angst habe, mein Leben zu verschwenden. Und im Grunde will ich entdecken und machen und tun, was ich halt nur machen und tun kann. Ne? Alles, was geht. Volle Pulle Attacke. Ja, und versteht mich nicht falsch. Ich auch Ingenieurswissenschaften habe ich mir auch ausgesucht, weil das Spaß macht. Das ist mit der geilste Beruf, den es gibt. Auf jeden Fall mit die geilste Schule, die man durchlaufen kann. Ja, da kann man nur dankbar für sein. Da kann man nur dankbar für sein, wenn man die Möglichkeit hat, sowas zu lernen, sowas zu machen und auszuüben. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man wirklich versuchen muss, oder ich muss versuchen, für mich selber das so weit auszuschöpfen, wie ich kann. Und ich will den Stand-Up-Traum nicht auf die Stirn küssen, eine Blume in die Hand drücken und dann langsam zu Grabe tragen. Ich möchte sehen, wie weit ich es treiben kann. Ich möchte einfach sehen, wie weit ich es treiben kann. Auf jeden Fall die nächste Gelegenheit, wo ich schaue, wie weit ich es treiben kann, ist im Frachtraum. Eine Veranstaltung von Heino Trusheim, I Love Stand-Up, am 4.2. Da bin ich auf jeden Fall als Open Micer dabei. Und we put the Stand-Up to the grind, ja. Wir schauen, wie weit es weitergeht. Und das sage ich euch als Amateur und Anfänger. mit ernsten Absichten. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeikommt, wenn ihr Bock habt, euch das anzuschauen. Vielleicht bin ich auch am 22.02. im Bahnhof Pauli wieder. Ich weiß noch nicht. Ich bin eventuell am 22.02. im Bahnhof Pauli dann noch. Auf der Reeperbahn. Also, ich würde mich freuen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr kommt. Wenn ihr mich auf Instagram liked. Was heißt liked? Im Grunde, ihr müsst mich nicht liken. Das ist mir. Aber zieht euch den Scheiß rein. Und wenn ihr Bock habt, bleibt dabei. Auf Instagram heiße ich übrigens Canton Knaus. Da gebt ihr einfach Anton Knaus ein. Vielleicht findet ihr. Gebt mal ein Hashtag Dontas Testarontos. Ja. Keine Ahnung, Mann. Look it up. Auf jeden Fall so viel von mir. Lasst euch drücken, lasst euch küssen. Und bis zum nächsten Mal.